Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Was ist eine richtige Familie? Vater, Mutter, Kind. So ganz nach dem traditionellen Muster. Was aber, wenn das Kind zwei Mütter oder zwei Väter hat? Dann ist das Kind ein Regenbogenkind und das Familienkonstrukt eine Regenbogenfamilie. Das kommt dann zustande, wenn ein schwules oder ein lesbisches Paar eigene oder adoptierte Kinder hat. Für Schlagzeilen hat letztes Frühling ein lesbisches Paar gesorgt. Das ist vor dem Bundesgericht abblitzt, weil die eine Frau das liebliche Kind von ihrer Partnerin wollte adoptieren. Jetzt der grosse Schritt. Die beiden zeugen den Fall weiter an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Sie fordern das gleiche Recht wie für heterosexuelle Paare. Homosexuelle und Kind, noch immer ein grosses Tabu. Und doch vermuten wir, dass in der Schweiz rund 6'000 Kinder in solchen Regenbogenfamilien aufwachsen. In diesem Doppelpunkt lernen wir zwei solche Familien kennen. Wir erfahren, wie sie leben, mit was für Vorurteile und Probleme sie zu kämpfen haben und was das heutige Gesetz zu dieser Lebensform meint. Regenbogenfamilien, wenn Homosexuelle eine Familie gründen. Der Doppelpunkt von der Christina Schultes.
Da in einem von ihren bekanntesten Lieder «Somewhere over the Rainbow» singt die amerikanische Schauspielerin Judy Garland von einem Ort über einem Regenbogen, wo alles besser und gerechter ist. Und 1969, an ihrem Begräbnis, haben ein Haufen Homosexuelle, die sie verehrt haben, die Regenbogenfahne mit sich getragen. Es ist umstritten, ob die Regenbogenfahne wegen dem Symbol von der Befreiungsbewegung von Lesben und Schwulen geworden ist und auch der Ursprung vom Begriff Regenbogenfamilie. Sicher aber ist, auch heute kämpfen viele Regenbogenfamilien für eine bessere und gerechtere Welt. Brandaktuell das lesbische Paar, das im Mai 2011 vor dem Schweizerischen Bundesgericht abblitzt ist. Die eine Frau hat das liebliche Kind von ihrer Partnerin wollen adoptieren. Trotz einer offiziell registrierten Partnerschaft verbietet ihnen das Gesetz die Adoption. Jetzt ziehen die Frauen den Entscheid weiter an den Europäischen Menschengerichtshof in Straßburg. Ihre Lebensform, also die Lebensform, wo es ein zweites Mami oder einen zweiten Papi, also ein Co-Mami oder ein Co-Papi gibt, statt Papi und Mami, wie man sie in den meisten Familien kennt, diese Lebensform ist heute noch ein Tabu und ist vielen auch ein bisschen suspekt. Die Familie von Mario, der Laura und der Nicole von Zürich ist nur auf den ersten Blick eine gewöhnliche Familie. Der Mario ist 36, momentan Single und von Beruf Grafiker. Zusammen mit der 32-jährigen Möbelschreinerin Laura und der 30-jährigen Arbeitsagogin Nicole hat er den halbjährigen Sohn Nando. Das dreiköpfige, homosexuelle Elternpaar kennt sich erst seit knapp anderthalb Jahren. Kennengelernt haben sie sich auf einer Internetseite für Schwule und Lesben, die eine Familie gründen wollen und für das einen Mann oder eine Frau suchen. Angefangen hat die Geschichte allerdings schon viel früher.
Mein Kinderwunsch ist eigentlich erst seit ich 30 bin da, vorher war das nie ein Thema gewesen. Und dann habe ich dann irgendwie doch mal ein Inserat geschrieben und bei dann auf dieser Family Project Webseite das Inserat geschaltet und habe dann so das kurz zusammengefasst, eben Vater werden ist nicht schwer und für mich, aber schon als schwuler Mann, zum Vater werden. Und ich habe es zuerst anders formuliert und dann haben sich wirklich sehr spezielle Leute gemeldet, die irgendwie sie wollen den Götti bestimmen, sie wollen den Namen bestimmen, sie wollen eigentlich alles bestimmen. Und das kommt für mich nicht in Frage. Ich will die Verantwortung übernehmen und die Pflichten und Rechte, also wirklich alles. Und haben sich eben auch Pärchen gemeldet, Hetero-Pärchen, die unfruchtbar sind. Und so wäre ich einfach eine Götti-Funktion, aber das wäre für mich auch keine Diskussion gewesen. Und dann habe ich es neu formuliert und plötzlich haben sich andere Frauen gemeldet. Und dann ist es zügig gegangen. Wir haben uns getroffen, wir haben abgemacht, treffen uns den und den in einem Kaffee. 16. April 2010 und ich hatte einen Kater vom Abend vorher. Es war Samstagmorgen, glaube ich, oder so. Und ich bin eigentlich recht schlecht gelundet hingegangen und habe gedacht, das bringt eh nicht so Blind Dates, bin ich eh skeptisch und so weiter. Und dann bin ich dort hingegangen und glaube, Nicole ist dort gesessen und der Hund ist dort gewesen und sie ist Laura ist auf dem WC gewesen. Und ja, es ist zwei, drei Minuten gegangen und es ist einfach, es war irgendetwas da gewesen. Es war gerade so Sympathie da gewesen und es war schönes Wetter gewesen, milder Frühlingstag und irgendwie hat gerade gestimmt.
Also der erste Eindruck, den wir ihn gesehen haben dort im Kaffee, ist für mich wie auch einfach gerade, oder für uns beide sozusagen klar gewesen, also das ist ihn jetzt in dem Sinn. Also ich glaube, der Eindruck, es ist wie in einem normalen Pärchen oder so, wenn man sich verliebt, dann geht es auch darum, dann muss der erste Eindruck einfach stimmen. Und ich denke, der hat für uns alle drei gestimmt.
Grundsätzlich, denke ich, sind wir uns eigentlich sehr schnell auch einig gewesen. Also es hat schon manchmal Momente gegeben, wo wir heisse Diskussionen geführt haben, wie machen wir es, wie oft dürfte Mario den Nando sehen, was hat er für eine Rolle. Also dass er Papi ist und Papi darf sein, ist eigentlich für uns immer klar gewesen, dass er auch teilnehmen darf am Familienleben, mit dem Nando vor allem. Ja, und das Finanzielle haben wir eigentlich schlussendlich, finde ich, haben wir gut können regeln. Wir haben auch uns beraten von einem Anwalt, von einem Freund von Mario. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, wir haben gelernt, offen miteinander zu kommunizieren. Ich denke, das war vielleicht am Anfang nicht ganz einfach gewesen, so, dass ich mit der Laura direkt kann sein und offen kann reden und wir auch mal können streiten miteinander. Das ist eigentlich ganz klar. Dass wir aber das zu dritten können, dort habe ich das Gefühl, da sind wir auch noch ein bisschen dran.
Also schon beim ersten Treffen ist eigentlich wie schon besprochen worden, dass irgendwie die Laura das erste Kind wird austragen, weil sie, ja, Nicole hat immer gesagt, ja, man muss sie nur anschauen und sie wird schwanger, oder? Und sie hat wie so Mutter sein schon immer wollen, seit sie klein ist und sie hat, Nicole hat das Gefühl gehabt, ich bin noch nicht so weit, für mich ist sicher das Thema, aber noch nicht jetzt und sie ist jünger. Und mir hat das irgendwie richtig so, weil es ist wirklich so, dass gerade so verbunden sein und das ist, jetzt könnte jetzt Kindsmutter sein und es ist wirklich so, es kommt auf das Funken, also das Funken, es kommt auf so Sachen drauf an, oder? Und wenn du merkst, ja, dass sie würde das Kind, mögliche Kind austragen, dann, ja, es ist komisch, was da abgeht im Kopf, aber irgendwie nachher ist man so wirklich verliebt, das ist ja recht absurd. Und dann SMS, wenn wir uns wieder sehen, ja, sicher, und dann eine Woche später essen zusammen und dann wieder immer so weiter treffen und so. Und eigentlich dann relativ schnell haben wir gesagt, da ist es und wenn wir nicht noch lange überlegen. Ja, dann noch ein bisschen informiert, wie jetzt das technisch vor sich geht, aber eigentlich nicht groß. Also wenn ich es gar nicht, also ein bisschen informiert.
Schwanger wird man eigentlich in dem Sinn, oder sind wir geworden, dass Nicole eigentlich den Samen von Mario bei mir eingeführt hat. Das heisst eigentlich, Nicole hat den Akt recht bewusst miterlebt, unabhängig von Mario. Er hat einfach seinen Samen dazu beigetragen. So ist der Akt. Oder so funktioniert es, sagen wir jetzt mal.
Also ich kann es auch ein bisschen salopp formulieren. Sie sind mit dem Hund gelaufen, sind zurückgekommen und dann bin ich mit dem Hund gelaufen und der Becher ist auf dem Schlafzimmer gestanden, also auf dem Nachttisch und man hätte das nicht so, müssen, so komisch übergeben und und es war ein schönes Ritual mit Blumen und schöne Stimmung. Und genau, ich habe noch einen Tee bekommen, der jetzt aphrodisierend wirken
soll. Ich habe es eigentlich als sehr natürlich empfunden. Also ich habe dann für mich, für meine Vorstellung, Familie zu haben oder Sex zu haben oder auch irgendwie Samen zu bekommen, für mich hat es einfach gestimmt innerlich. Also ich bin nicht innerlich oder in einen Stress hineingekommen, ist das jetzt noch vertretbar, was ich mache oder darf man das oder sollte man das eigentlich gar nicht machen. Also für mich ist es wie so ein natürlicher Prozess gewesen, den ich erlebt habe. Also ich hätte wahrscheinlich nicht lässig gefunden, hätte sie es alleine gemacht und ich wäre vielleicht irgendwie am Einkaufen gewesen, im Mikro und wäre heimgekommen und es würde heißen, jetzt habe ich es gemacht und jetzt schauen wir mal. Da hätte ich mich ausgeschlossen gefühlt.
Es hat beim allerersten Mal eingeschlagen. Der Mario und Nicole waren dabei gewesen, wo die Laura den Nando geboren hat. Es war eine Hausgeburt gewesen und alles ist gut gegangen. Der Mario hat auch die Nabelschnur dürfen durchschneiden. Und seitdem hat sich vieles verändert.
Jetzt ist der Nando da. Ja, viele sagen, es ist alles anders. Es ist sicher alles anders, aber ich muss zugeben, alles anders ist vor allem für die zwei Mütter. Und für mich ist es so, Also eine Mischung. Also es ist, das ist auch manchmal auch Schwierige dran, an dem Ganzen. Also, dass man dann für die Zeit, wo man hat, ist man Vater, dann ist man wieder sozusagen Single, dann ist man wieder Vater, dann ist man wieder Single. Und sie zwei sind eigentlich Mütter nonstop. Also Nico schafft auch, aber trotzdem, sie haben Medienbezug. Und das ist, viele sagen, ja, ist doch super, du hast irgendein 5-Uns-Weckli, aber es ist eben nicht so. Also wenn sie jetzt 2 Wochen in der Ferien sind, dann vermisst man und es ist irgendwie nicht nur einfach. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, aber es ist, was eigentlich jetzt am Anfang anstrengend ist, ist nicht das Kind, sondern man hat nochmal 2 Beziehungen, also mit diesen 2 Frauen und dann halt die vielen Erwartungen von dem Umfeld. Und also das habe ich extrem am Anfang anstrengend gefunden. Also das ist eine rechte Herausforderung. Grundsätzlich haben wir es jetzt so geregelt, dass ich in einem Tag und eine Nacht habe, plus wechselweise die Wochenende. Jetzt, wo die Stillphase ist, ist das noch nicht so möglich. Und in der Anfangsphase bin ich eigentlich 2 Wochen habe ich da gewohnt. Das ist, wenn man dann noch so ein bisschen im Höhe ist, ist das eigentlich gut gegangen. Aber sonst würde das nicht gehen. Das ist viel zu nahe. Weil, ich meine, sie sind ein Paar und ich bin nicht, wir haben da, eben, das ist so ein bisschen, vielleicht auch die Leute haben dann manchmal so, ja, dann machen die so eine Dreierkiste und so. Das ist eben nicht. Also, wenn noch ein Partner würde dazukommen, dann hätte ich jetzt einfach ein Kind. Und ich bin eigentlich das erste Mal froh gewesen, dass ich Single gewesen bin und das für mich entschieden habe, ich will Vater werden und nicht noch das Vierte. Weil, also das ist jetzt meine Meinung, aber Männer haben ja eher Tendenz, dass sie dann abhauen, wenn irgendwie eine schwierige Situation kommt. Und Frauen sind dann in der Ehreinheit. Und wenn ich da das Vierte, das hätte müssen, also ich bin froh, ich bin da allein. Und logisch hätte ich nichts gegen Partnerschaft, aber jetzt gibt es mir einfach nur noch mit Kind.
Neben dem normalen Alltag haben der schwule Mario und das lesbische Paar Nicole und Laura auch das Rechtliche miteinander müssen organisieren und vereinbaren.
Juristisch gesehen haben wir die Eltern, die lieblichen Eltern, Laura und ich, haben gemeinsames Sorgerecht. Und heiraten war mehr so mal aus Jux eine Idee gewesen, dass ich Laura heirate. Dann habe ich ihren schönen Nachnamen. Und nachher gemeinsam eintragen die Partnerschaft, ihre Partnerin wird, dann hat schlussendlich Nico, Laura und ich alle den gleichen Namen. Aber das war mehr so eine Jux-Idee gewesen, wegen dem schönen Nachnamen. Zumindest hat er jetzt den schönen Nachnamen. Aber sonst heiraten, nein, es ist für mich kein Thema. Es wäre so, dann hätte man von Anfang an, dann wäre ich irgendwie ein nicht geouteter Schwule, der irgendwie so das Ganze durchzieht von Anfang an und einfach so auf Schein-Ehe macht. Also dann, nein, und ich bin eh nicht so ein Fan von Heiraten. Also irgendwie, ich glaube, das ist nicht so das Thema. Und eben, ich habe meine Rechte und Pflichten aufgrund vom gemeinsamen Sorgerecht. Also eigentlich haben wir die gleiche Beziehung wie all die Konkubinate, die es gibt. Und da gibt es ja genug mit Rechten und Pflichten, wie sonst bei Heteropaaren auch.
Wir haben keine eingetragene Partnerschaft in dem Sinn, weil das Kind rechtlich gesehen nicht drin ist. Das heisst, wir können uns schon als Erwachsene gewissen Sinn absichern, aber auch nicht wirklich in allem. Und aber der Nando, also das heisst, ich habe schon alle Rechte für den Nando, aber die Nicole hat überhaupt kein Recht. Und ob wir jetzt da eingetragen sind oder nicht, kommt eigentlich in dem gar nicht in den Sinn. Also kommt nicht darauf an, sozusagen. Und von dem her kommt es für uns erst dann in Frage, eigentlich, wenn Kinder drin sein können. Dann wäre es ein Thema, wenn wir sagen, mal, weil der andere hat genauso den Anspruch, den Erbteil von der Nicole zu haben, wie auch andere Sachen, aber dass sie mehr Recht hat, wie ich auch. Der andere würde dann viel mehr profitieren, auch, dass es wirklich anerkannt ist, dass er jetzt halt 3 Eltern hat.
Dass sich jetzt auch die Juristen mit solchen speziellen Fällen auseinandersetzen müssen, das hat nicht zuletzt mit dem zu tun, dass sich in der Schweiz homosexuelle Paare seit 2007 offiziell registrieren können. Das sagt Evelyn Ney, die als Soziologin am Zentrum für Gender Studies von der Universität Basel und im Auftrag vom Nationalfonds eine Studie zur Regenbogenfamilie leitet und einen Haufen von diesen Familien auch interviewt hat. Es sind noch mehrheitlich Lesben, die sich auf das Abenteuerkind einlassen, sagt sie.
Ich glaube, das ist eine Angelegenheit von der weiblichen Sozialisation, dass wenn man als Frau aufwächst in unserer westlichen Gesellschaft derzeit, ist es immer noch so, dass man mit dem Hintergedanken aufwächst. Man hat mal Kinder, man ist mal Mutter und man wird mal fürsorglich sein. Und das ist bei Männern weniger der Fall. Ich denke, in der Sozialisation von Buben und Männern ist es immer noch stark so, dass sie müssen beruflich sich orientieren und erfolgreich sein. Das ist natürlich sich auch derzeit am Wandeln, aber Tendenzen sind, glaube ich, immer noch da und das merkt man, glaube ich, auch bei Schwulen und Lesben, dass das so ist. Und zweitens ist es auch für Lesben ein bisschen einfacher, wenn auch nicht ganz einfach, zum Kinder haben. Wie ich gesagt habe, eine Spermaspende ist gut möglich. Fruchtbarkeitskliniken gibt es mehr, da gibt es mehr rechtliche Möglichkeiten als für Schwule. Schwule können zwar in einer Mehrfachkonstellation auch Kinder haben, aber das ist, sie sind da, haben da grössere Hürden als Lesben.
Auch auf der politischen Ebene gehen die Regenbogenfamilien zu reden. Im Parlament sind Vorstösse gemacht worden, die verlangen, dass Adoptionsverbot im Partnerschaftsgesetz aufgehoben wird und dass die Stiefkindadoption für Paare mit einer eingetragenen Partnerschaft möglich werden soll. Die Regenbogenfamilie hat aber noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, sagt Evelyn Ney von der Universität Basel.
Wo sie mir erzählen, dass es eine Art ein Interesse gibt für Regenbogenfamilien, wo sehr gross ist. Also wenn sie auf Spielplätze gehen, wenn sie eine neue Schule anfangen, begegnen sie immer wieder Fragen, die sehr intim sind. Also sie freuen sich zwar über die öffentliche Wahrnehmung und das öffentliche Interesse über ihre Familienform, müssen aber eben auch Fragen beantworten, die intim sind, wie zum Beispiel, wie ist das Kind zustande gekommen, wie macht man das? Springt man einfach plötzlich ins Bett mit jemandem oder wie passiert das überhaupt? Was natürlich bei heterosexuellen Familien nicht der Fall ist. Also da kriegt man auf dem Spielplatz nicht die Frage, wie ist, durch welche Sexualpraktik ist das Kind denn entstanden. Und das wird oft als zu grenzüberschreitend empfunden von der Familie und sie empfindet das als eine Art Voyeurismus, wie sie es auch zum Teil nennen. Und sie erzählt von einem permanenten Coming-out.
Eylem Çopur ist Juristin und Anwältin von Regenbogenfamilien. Auch sie bestätigt, dass es schwierig ist für lesbische oder schwule ältere Paare.
Sie müssen sich vorstellen, ein Lesbenpaar möchte ein Kind haben. Das heißt, sie haben zunächst erstmal diese Beziehung zwischen diesen beiden Frauen. Die wünschen sich jetzt ein Kind. Das können sie sich auch heteromäßig vorstellen. Sie können kein Kind bekommen. So, und dann sucht man sich Hilfe. Jetzt ist die Frage, wenn eine dritte Person dazukommt, hat man direkt eine Dreier-Eltern-Beziehung. Und das ist aus meiner Erfahrung, aus der Praxis mal das Hauptproblem, dass nicht alle Paare direkt eine Dreier-Eltern-Beziehung eingehen wollen, sondern eigentlich nur über ihr biologisches Unvermögen. Das wollen sie überwinden und sie wollen keine Dreier-Elternschaft gründen. Das heißt, aus Sicht dieses Paares macht es erstmal nicht Sinn, noch jemand Drittes in das Elternboot mit hineinzunehmen, sondern die wollen einfach nur, ja, das Sperma, so. Und die Anerkennung der Vaterschaft hat zur Folge, dass ein Kindesverhältnis entsteht zum Kind. Und neben den Pflichten des Unterhaltes gibt es natürlich dann auch der Vater wird verpflichtet zu Besuchsrechten und will natürlich teilhaben, möglicherweise auch nicht. Die meisten in den Konstellationen, wie ich sie kenne, Spender wollen eigentlich gar nichts mit dem Kind so viel zu tun. Die wollen so eine Onkelfunktion. So, natürlich schaue ich mal danach und ich gehe auch mal hin, ich gebe auch mal Geschenke, aber eigentlich ist es euer Kind. Das ist so, sagen wir mal, die Standardsituation. Und eine Anerkennung führt einfach dazu, dass es verunmöglicht ist, quasi auf den Unterhalt zu verzichten.
In Extremsituationen wird die rechtliche Situation in Regenbogenfamilien noch viel komplizierter. Da ist also zum Beispiel, wie im Fall von der Laura und der Nicole, ein lesbisches ältere Paar.
Dieses Paar trennt sich. Das Problem ist, ich muss immer mit dem Problem anfangen, das tut mir sehr leid, dass einfach kein Verhältnis zwischen diesem nicht biologisch abstammenden Elternteil, die Partnerin quasi, Co-Mutter nennt man das übrigens im Fachjargon, zu dem Kind besteht. So trennt sich das Paar hätte normalerweise bei einer Ehe zum Beispiel das Kind Anspruch auf Unterhalt, Anspruch auf Besuch durch den Partner. Und diese Rechte fließen quasi aus dem Kindesverhältnis. Da jetzt bei uns kein Kindesverhältnis besteht, ist der Partner, der sich um das Kind gekümmert hat, erstmal nicht verpflichtet zu zahlen. Er ist erstmal nicht verpflichtet, das Kind zu besuchen. Andererseits ist er auch nicht berechtigt. Und wenn wir uns die ganze Konstellation unter dem Kindeswohlaspekt mal betrachten, ist, die Aufrechterhaltung von Beziehungen ist für das Kind das Wichtigste. In einer Trennungssituation muss das Kind die Möglichkeit haben, diese Person, zu dem sie die meiste Bindung hatte, doch aufrecht zu erhalten. Vielleicht sind ja auch, solange alle einverstanden sind, nochmal eine andere Sichtweise, ist es okay. Klar, wenn ich Mutter bin und sage, das Kind kann bei dir leben, dann sagt keiner was. Aber wenn da Streitereien sind und das Kind möchte zum Beispiel bei dem Partner bleiben und der Partner möchte das auch und die Mutter möchte das aber nicht, dann geht es nicht, weil man natürlich als Inhaber der elterlichen Sorge das Aufenthaltsrecht des Kindes bestimmen kann. Zweite Konstellation mit dem Tod. Im Todesfall ist natürlich alles nochmal eine Stufe prekärer, weil dann ist natürlich die biologische Mutter nicht mehr da. Ich empfehle natürlich erstmal immer so eine Verbleibensanordnung, dass man sagt, im Falle meines Todes möchte ich, dass mein Kind bei meiner Partnerin bleibt. Ob sich die Behörden daran halten? Sie werden sich daran halten, aber sie werden es sicherlich erstmal überprüfen müssen. Und allein die Überprüfung ist natürlich sinnvoll im Sinne des Kindeswohls. Es ist aber ich finde es in der Form so eine Belastung in dieser Situation. Und vor allen Dingen, man tut es ja bei anderen Familien nicht. Das tut man jetzt dort nur, weil eben da kein Verhältnis besteht. Ich gehe davon aus, dass Kinder natürlich bei dem Partner bleiben dürfen. Dennoch gibt es natürlich die Möglichkeit der Fremdplatzierung. Und da kommen dann auch andere Bezugspersonen, wie zum Beispiel die Eltern. Das Kind kann platziert werden in eine Institution sogar. Ich denke, das sind zwar, ich male Horrorszenarien, wenn ich sage, stellen Sie sich vor, das Kind kommt ins Kinderheim, die Partnerin weint, das Kind weint, die Mutter ist tot. Es kann aber passieren. Es kann sein, es wird eine Prüfung geben und ich finde diese Belastung, der dann die Familie ausgesetzt ist, in dieser Situation ist zu stark.
Es ist also vieles noch nicht geregelt für homosexuelle Elternpaare. Die künstliche Befruchtung oder eine Leihmutter sind in der Schweiz zum Beispiel nicht erlaubt. Etwas anderes, was ihnen auch besonders zu schaffen macht, ist die sogenannte Beistandschaft. Für eine lesbische Co-Mutter eindeutige Diskriminierung, weil sie trotz einer registrierten Partnerschaft nicht offiziell zu der Familie zählt. Eylem Çopur erklärt es.
Wenn eine Frau ein Kind bekommt und nicht verheiratet ist, ist von Gesetzes wegen eigentlich ein Erziehungsbeistand der Frau beizustellen. Die Aufgabe des Beistandes ist in erster Linie, das Verhältnis zum Vater mal klarzustellen. Und das vornehmlich aus dem Grund, dass der Vater unterhaltspflichtig ist. Also die Vormundschaftsbehörde geht los und sucht den Vater und macht mit dem Vater einen Unterhaltsvertrag, so heißt es. Und in diesem Unterhaltsvertrag werden eben dann neben der Unterhaltsregelung natürlich auch Besuchsrechte und Besuchspflichten organisiert.
Das Kind hat also einen Beistand, obwohl es eigentlich Eltern hat. Ein weiteres Problem für homosexuelle Paare ist, sie dürfen kein Kind adoptieren. Und für viele ganz schlimm, eine Frau darf nicht einmal das Kind adoptieren, wo ihre Partnerin von einer früheren heterosexuellen Verbindung mit in die Partnerschaft bringt. Die Folgen sind, eine Co-Mutter hat keinerlei Mitspracherecht. Sei es bei Entscheidungen in der Schule, bei der Ausbildung, bei einer Operation. Sie hat kein Besuchsrecht, wenn das Kind im Spital ist. Das Kind ist kein offizieller Erbe von der nicht lieblichen Mutter. Und auch wenn die Eltern eine Vereinbarung gemacht haben, vor dem Gesetz gilt sie nicht. Eine Adoption ist auch ein wichtiges Thema in der Beziehung von der Heidi und der Jenny. Die beiden Frauen wohnen in Bern, sind 40 und 46, arbeiten als Künstlerinnen, kennen sich seit 11 Jahren und haben ihre Partnerschaft 2010 registriert. Und beide haben früher auch Beziehungen zum Mann gehabt. Die Heidi war sogar 5 Jahre lang mit einem Mann verheiratet. Seit 1,5 Jahren gehört auch die Tochter Nora zu der Familie. Jenny ist die liebliche Mutter von Nora, der Samenspender ist ein schwuler Jugendfreund von Jenny. Und die Co-Mutter Heidi hat die kleine Nora im Heimatland von Jenny, in Finnland, adoptiert. Dort ist das heute schon möglich.
Nora, ihr Vater, wohnt in Berlin mit seinem Mann. Sie sind auch in einer registrierten Partnerschaft seit 10 Jahren. Und erst haben wir eigentlich ein Zeit lang gedacht, das wird zu kompliziert mit Empfängnis. Nein, das ist ein falsches Wort. Ja, muss ich dann irgendwie jeden Monat auf Berlin fliegen oder wie macht man das? Also, und das hat sich recht kompliziert angefühlt, wenn die Leute erst nicht da wohnen, sozusagen. Und dann auch die Überlegungen von wegen Helfen, also ich und Heidi sind beide nicht Bernerinnen, also wir haben kein so ein Netzwerk von Grosseltern da oder wir haben auch viel überlegt, wäre es denn nicht besser, jemanden zu haben, auch da wohnt und vielleicht den gleichen Wunsch teilt. Dann hätten wir vielleicht einfach mehr Unterstützung können bekommen, irgendwie im Alltag oder anders vielleicht mit dem Sorgerecht, wer weiß. Dann haben wir lange überlegt, ein paar haben wir überhaupt... Ja, über eine lesbische Frau haben wir zum Beispiel von einem anderen schwulen Mann gehört, der eventuell bereit wäre und. Aber von diesem Mann haben wir dann gleich nie etwas gehört, obwohl er uns kontaktieren und so. Also es war relativ kompliziert gewesen. Und dann irgendwann hat sich plötzlich dann gefühlt, dass ein uralter Jugendfreund von mir, ein Finn, den ich gut kenne, ist dann gleich der wenigste komplizierte Wahl von allen, obwohl er jetzt in Berlin wohnt. So ist es gegangen.
Es gibt auch lesbische Paare, die sich ihren Kinderwunsch über den Weg von einer anonymen Samenspende erfüllen. Für Heidi und Jenny ist das allerdings nicht in Frage gekommen.
Also uns ist beinahe wichtig, dass unser Kind eine reelle Beziehung hat zu ihrem Vater. Also dass der Vater nicht ein Phantom ist oder irgendwie der kommt von irgendwo her, sondern nein, das ist eine Person und die kann sie kennenlernen und eine Beziehung dazu aufbauen. Das ist uns eigentlich sehr wichtig gewesen. Vielleicht auch, ja, in meiner Kindheit zwei, drei Freundinnen gehabt, die sind adoptiert worden und es ist dann doch immer ein sehr grosses Thema, vor allem wenn sie dann jugendlich werden, wenn sie herausfinden, woher komme ich, von wem stamme ich ab und so, und das ist besser, wenn das Kind das, wenn man Gelegenheit kann geben, dass man das von Anfang an kann geben, dass sie wissen, woher das sie stammen.
Entstanden ist Nora, wie auch schon Nando, mit der sogenannten Becherli-Methode. Sperma in Becher und vom Becher ins zukünftige Mami. Sie haben das von Anfang an auch allen offen gesagt, erzählt Heidi. Sonst werde ich viel zu viel gefragt oder spekuliert.
Ein wichtiger Grund ist, dass die Fantasie mit den Leuten ja immer viel blumiger ist oder viel wilder, als das die Realität ist. Und wir wollen einfach ganz klar kommunizieren, so ist das Kind entstanden, nicht irgendwie, es hat nicht einen schwulen Mann mit einer lesbischen Frau Sex gehabt oder eben eine Viererorgie oder so, sondern auch nicht irgendwie ganz steril im Spital, sondern es ist eigentlich, gerade der nächste Schritt nach dem natürlichsten ist eigentlich Nora entstanden.
Sie sind generell offen umgegangen mit dem Thema Lesben und Kinderwunsch. Die Reaktionen sind gemischt gewesen.
Seite von meiner Familie haben sie vielleicht schon ein bisschen komisch reagiert. Oder liegt einfach so ein bisschen, also wenn jetzt schon zwei Frauen, wenn sie sich schon entscheiden, in einer Frau-Beziehung zu sein, dann müssen sie quasi auch akzeptieren, dass sie das wie nicht haben können. Wir haben nicht in dem Sinn für Einverständnis gefragt, aber wir haben unsere Leute, unsere Verwandten und so informiert, also unsere Eltern haben eigentlich Bescheid gewusst, um was es geht, aber es ist nicht darum gegangen, findet ihr das gut oder schlecht. Ich meine, ja, in meiner Familie verschiedene Leute, die anderer Auffassung sind, aber das... Ich habe dann so einen Brief verfasst, wo ich einfach geschrieben habe, wir sind jetzt seit 10 Jahren zusammen und Jenny hat einen Kinderwunsch und ich werde sie in dem unterstützen und wir gründen jetzt eine Familie zusammen mit zwei Männern und ich werde das Kind mit so gut ich das kann, mit viel Liebe und Wissen probieren mitzuhelfen, aufs Leben vorbereiten.
Mein Vater war sehr lustig, er hat erst missverstanden, er hat gemeint, dass ich jetzt mit einem Mann verheiratet werde. Also er hat nicht verstanden, dass, nein, es hat jetzt nichts mit dem zu tun, dass ich würde Heidi verlassen, sondern ich wollte einfach jetzt ein Kind. Also er hat nicht wollen irgendwie, er ist nicht dagegen, er ist einfach immer noch vom Generation, dass es ihm gar nicht im Sinn gekommen ist, dass ich das irgendwie anders lösen könnte. Aber er ist Künstler und ziemlich freidenkend, obwohl er schon ein bisschen älter ist. Und im Grunde genommen hat er absolut nichts dagegen gehabt. Weil er dann begriffen hat, was wird passieren, hat er irgendwie gefunden, was ist der Unterschied mit so einer Spritze Sperma in die Vagina rein tun, als mit dem Penis. Also im Grunde genommen relativ klein. Er hat es in dem Sinn gut genommen und meine Schwester und alle die Kinder und der Mann vom Schwester, die haben sich alle auch gefreut. Also, schön gewesen.
Bei der Geburt von der Nora war der Vater, der schwule Vater, nicht dabei gewesen. Er hat Nora auch nicht offiziell anerkannt und zahlt auch kein Aliment. Die beiden Frauen haben das so wollen. Sie sind so freier in den Entscheid rund um die Nora. Trotzdem hat Jenny davon profitiert, dass da mehr Familienmitglieder rum sind als in einer traditionellen Familie.
Irgendwann war das ein Thema, ob er echt auch sollte kommen oder könnte kommen. Also rein ursprünglich habe ich es irgendwie noch cool gefunden oder gefunden, ja klar darf er, das ist ja schliesslich auch seine Tochter. Aber jetzt im Nachhinein finde ich es eigentlich schön, dass er nicht dabei war, weil ich habe noch nie so etwas Intimes gemacht in meinem Leben als geboren. Also ich habe es dann gleich gefunden, dass wenn ganz viele Leute rum wären, so wie ich geschrauen habe, das hätte irgendwie kann ich mir nicht so vorstellen. Es war gut, gewesen, dass nur Heidi da war. Und Hebamme und Arzt natürlich. Aber das war dann auch super, gewesen, weil wir haben, eben beruflich ist immer so viel zu organisieren. Heidi musste mehr oder weniger eine Woche nach dem Geburt sehr intensiv einfach proben für einen grösseren Auftritt. Und ich hätte ja nicht können, nach einer Woche nach dem Geburt selber irgendwie Einkäufe machen, Hundespaziergänge machen. Und also, es wäre gar nicht gegangen, ich hätte nicht mögen so laufen. Also es hat alles noch wehtan. Und was dann ist sehr gut gewesen, haben die Väter können hierher kommen. Also die sind dann, Nora ist glaube ich etwa 10 Tage oder so, wo sie dann sind gekommen und sind wirklich gekommen helfen. Dass sie dann in der Tat können in dem ganzen Anfangszeit dabei sein und wirklich hilfreich sein und nicht nur mehr staunen, sondern wie aktiv mitmachen sozusagen.
Wir sind nachher zu vierten zusammengehockt und haben das mal diskutiert und haben auch einfach die Wünsche von allen gesammelt, wie sollen wir das gestalten, und haben dann zu vierten zusammen einen Vertrag gemacht, dass alle zu gleichen Teilen quasi eine Beziehung zu der Nora aufbauen, also auch der Partner vom Vater von der Nora. Wenn jetzt irgendwie jemand auseinander geht oder jemandem etwas passiert, dass alle vier älteren Teile sozusagen gleichmässig zurecht haben, mit der Nora eine weitere Beziehung zu führen.
Ein Vertrag, der zwar unter den Beteiligten gemacht worden ist, rein juristisch gesehen aber ungültig ist. Und weil Lesben zu Finnland Kinder dürfen adoptieren, hat Heidi die Nora nach finnischem Recht auch adoptiert. Dahinter steckt der Wunsch, dass es im Fall von einer Extremsituation, wie zum Beispiel dem Tod von der lieblichen Mutter Jenny, zu einer guten Lösung kommt.
Offiziell bin ich jetzt ja 50% Mutter auch von der Nora.
Aber nur in Finnland, oder? Offiziell.
Genau. Und EU, genau, das gilt als EU. Das heisst, wir werden das Gerichtsurteil werden wir noch übersetzen lassen auf Deutsch. Und wenn jetzt der Jenny etwas passieren würde, dann habe ich ein Dokument in der Hand, wo eigentlich die Schweizer darauf reagieren müssen. Wie es nachher in der Praxis aussieht oder wie wir intern darüber diskutiert haben, wird es sicher so sein, dass der Vater 50% wird übernehmen und ich 50%. Wie wir das würden organisieren, wenn wirklich so ein Fall würde eintreten, das ist dann nochmal ganz eine andere Sache. Ob sie würden in die Schweiz ziehen oder ich nach Berlin oder nach Finnland zusammen, oder da gibt's vielleicht verschiedene Optionen, aber eigentlich, man wünscht sich ja nicht, dass irgendetwas passiert.
Die anderthalbjährige Nora, sie hat den Durchblick noch nicht, wer ist in dieser grossen Familie mit mehreren Mamis und Papis. Nora löst es auf ihre ganz eigene Art, erzählt es Co-Mami Heidi.
Im Moment hat sie gerade eine sehr schöne Phase, sie sind nämlich alle Mama, die zu ihr schauen. Also, sie kann auch der Babysitter kommen, sie sagt Mama und sie erklärt ihr etwas oder eben über die Grossmutter oder den Partner vom Vater von ihr, kann sie auch Mama sagen. Und ich denke, das wird sich dann langsam verändern und sie wird dann begreifen, ich habe nur eine Mama und nur einen Vater und so. Und, ja. Zwei Mamas, ja. Also eine richtige Mutter, wo sie drin geboren ist oder daraus rausgekommen ist, und dann eine zweite Mutter. Und genau. Und eben der Partner war gerade da und hat Jenny geholfen, weil ich wieder weg war. Und dann hat sie ihm auch Mama gesagt. Also, sehr süß.
Aber so einfache Lösungen wird es vermutlich für Nora nicht immer geben, sagen Heidi und Jenny. Auch Nora wird es noch zu spüren bekommen, dass sie nicht in einer sogenannten normalen Familie aufwächst.
In Finnland haben wir ein lesbisches Paar kennt und die haben auch zwei Kinder. Und die ältere Tochter von diesen zwei Kindern bei einem Eltern an der Schule, sie hat dann plötzlich einen Wunsch geäussert, dass nur eine Mutter könnte kommen. Und dann haben sie in der Familie darüber diskutiert. Erst haben sie sozusagen das so gemacht, dass nur eine Mutter ist gegangen, aber dann hat die andere Mutter gemerkt, wie viel das es wehgetan hat. Und dann hat die Mutter auch gesagt, also man hat dann wie zusammen geredet und dann hat die andere Mutter dem Kind gegenüber gesagt, das tut sehr weh, warum ist das jetzt plötzlich so, ich bin doch auch Mutter. Und dann hat man wie müssen darüber diskutieren. Und vielleicht ist das nicht das Einfachste in der Welt. Aber über Sachen, die wehtun oder Gefühle, das muss man auch lernen, darüber reden. Und ich nehme an, dass wir vielleicht auch solche Gespräche müssen führen müssen. Und danach sagen, dass es ist so, dass wir sind zu viert. Es gibt zwei Väter und zwei Mütter und wir werden das von den Leuten nicht verheimlichen und wir hoffen, Nora, dass du kannst das mitmachen.
An Gegenwind sind Heidi und Jenny gewöhnt. Es gäbe sogar Gegner von homosexuellen Elternpaaren, die behaupten, dass Kind ein verschobenes Bild vom anderen Geschlecht überkäme. Vielleicht sogar selber homosexuell könnte werden.
Klar wird sie vielleicht offener dem gegenüber sein, wenn einmal eine Frau auf sie zukommt und sagt, hey, gehen wir jetzt, willst du etwas mit mir zusammen haben? Dann wird sie vielleicht zuerst einmal ein bisschen offener sein als andere, eventuell. Aber vielleicht ist sie auch ganz klar, spürt sie, nein, das ist absolut nichts für mich. Und ich habe das Gefühl, jeder Mensch, oder ich bin eigentlich überzeugt, dass sie ist jetzt schon eine eigene Person. Also es gibt jetzt schon ganz viel, wir können ihr das gar nicht aufdrücken. Nora ist Nora und nicht irgendwie ein Teil von der Jenny oder von mir, sondern Nora ist eine eigene Persönlichkeit. Also wird das auch ihre sexuelle Gesinnung wird aus ihr rauskommen, ohne dass wir jetzt da gross einen Einfluss darauf haben. Und möchten wir auch nicht. Also für mich ist nicht wichtig, dass sie lesbisch wird. Überhaupt nicht. Meine Zukunft schwebt nicht eine lesbische Gesellschaft vor, sondern eine Gesellschaft, wo man einander akzeptiert, ob das jetzt eben Heteropärli sind oder gleichgeschlechtliche Pärli oder alleinstehende Mütter oder Patchwork-Familie. Jeder findet seine eigene Form von Familienleben und wie er sein Leben will gestalten. Und das soll auch der Nora frei bleiben, wie sie das machen will.
Die Maya Ingold von Winterthur ist EVP-Nationalrätin. Und auch sie gehört zu den Leuten, die Regenbogenfamilien gegenüber gewisse Vorbehalte haben. Sie hat das auch schon öffentlich kommuniziert. So ist sie zum Beispiel dagegen, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen.
Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich anerkenne, dass natürlich gleichgeschlechtliche Elternpaare genauso gut für Kinder schauen können und genauso liebevoll Kinder betreuen können wie Hetero-Eltern, also das ist für mich ausser Diskussion. Einfach, wenn es darum geht, voraus und primär eine Volladoption auszusprechen und sagen wir, zwei Männer, zwei gleichgeschlechtlichen, ein Säugling von Peru erlauben zu adoptieren, dann hätte ich als Kindschutzbehörde da irgendwo ein Problem. Weil es wartet jenstes Hetero-Paar zum Kind adoptieren. Es gibt ja viel mehr adoptionswillige Eltern als Kind zum Adoptieren. Und warum, dass ich das jetzt müsste zwei Vätern geben und das Kind kennt nie eine Mutter und einen Vater, das wäre per Recht beschlossen, das könnte ich nicht verantworten.
Also dann schliessen daraus, dass Sie sagen, Heteropaar sind Schluss am Ende gleich noch die besseren Eltern als zum Beispiel ein Schwulenpaar?
Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, dass Schwulenpaar genau gleich gut die Eltern sein können. Aber an einem Kind Mutter vorenthalten, zum Beispiel im Recht so festlegen, das will ich einfach nicht verantworten, weil das Kindeswohl und das Kindesrecht ist ja in dem Ganzen ein Eisrecht, oder? Und das Erwachsenenrecht, und das gebe ich zu, die Schwulen gehen eigentlich genau das gleiche Recht auf Gleichbehandlung wie alle anderen. Und eine einzelne Person, eine gleichgeschlechtliche, kann ja ein Kind adoptieren, nur wenn sie eintreibt, der Partnerschaft lebt, dann nicht. Die Ungleichbehandlung, die stösst wirklich. Aber in dieser schwierigen Güterabwägung zwischen Kindesrecht und Erwachsenenrecht, tue ich das Kindesrecht höher gewichten.
Was befürchten Sie für Kinder, die mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen?
Eigentlich habe ich überhaupt keine Angst vor dem. Ich glaube, diesen Kind geht es gut. Aber ich habe einfach festgestellt, dass Lesben ein anderes Verhältnis zu Männern haben und das auch zum Ausdruck bringen. Und Schwule haben auch ein anderes Verhältnis zu Frauen. Das ist doch ganz normal. Und wenn sie das zum Ausdruck bringen, wird ja das auch irgendwo Erziehungsstil oder einfach die Stimmung in einer Familie prägen. Das ist nicht negativ, aber es ist einfach anders. Und das Kind muss das einfach auch noch verarbeiten. Dass es in einer Minderheit ist, in einer Kindergruppe muss es einfach auch noch verarbeiten. Und wenn es dann schon adoptiert wäre und wenn es wahrscheinlich aus einem anderen Kulturkreis kommt und wenn es wahrscheinlich schon vielleicht monatelang überhaupt keine Eltern gehabt hat, also es hat schon so viele Schwierigkeiten, ist es begegnet, dass ich nicht wette verantworten, jetzt nochmal eine Schwierigkeit, wo allerdings auch eine Chance kann sein, jetzt darauf aufzubiegen.
Mit diesen Argumentationen nicht einverstanden ist der Udo Rauchfleisch. Er ist Psychologe und Psychotherapeut und weiss um all die Vorurteile rund um die Regenbogenfamilie und um den Exotenstatus von Regenbogenkind.
Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen, leben selbstverständlich ein Stückchen anders als Kinder aus heterosexuellen Partnerschaften. Diese Kinder haben ganz andere Modelle vor Augen, denn sie erleben zwei Mütter oder zwei Väter, die alle Rollen abdecken. Prinzipiell ist es so, dass die Kinder aus Regenbogenfamilien eigentlich eine gleiche Entwicklung durchlaufen wie die Kinder aus heterosexuellen Familien. Allerdings interessant, dass es einige Vorteile dieser Kinder gibt, die aber eigentlich auf der Hand liegen. Vor allem, dass diese Kinder sensibler sind für Diskriminierung, sensibler auch sind für die Rollen von Frau und Mann. Sensibler heißt in dem Fall viel offener, denn sie erleben das ja auch in ihrem täglichen Umfeld. Und dass die Kinder etwas mehr soziale Verantwortung übernehmen. Und zwar ist interessant, diese Befunde gleichen weitgehend dem, was wir bei allen Elternfamilien finden.
Gegner von dieser Form des Zusammenlebens, also gleichgeschlechtliche Eltern und Kinder, sagen, dass zum Beispiel die Kinder dann eventuell Schaden nehmen, weil sie das Bild ihrer Eltern übernehmen. Also dass zum Beispiel Lesben ein ganz spezielles Männerbild haben oder Männer ein spezielles Frauenbild und sich das auf die Kinder überträgt. Können Sie hierzu etwas sagen?
Zum Teil wird diesen Familien vorgehalten, den Kindern fehle etwas. Sie würden auch stark die Bilder ihrer Mütter oder Väter übernehmen. Das ist einerseits klar. Kinder selbstverständlich übernehmen ja das, was ihre Eltern ihnen vorleben und auch das, was sie von denen erfahren. Nun ist es aber so, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass gerade lesbische Frauen die Kontakte zu den leiblichen Vätern fördern, und zwar mehr fördern als Frauen aus heterosexuellen Ehen, die geschieden sind, diese Kontakte fördern. Das heißt, es ist also ein vollkommen absurdes Zerrbild zu meinen, Lesben seien männerfeindliche Frauen, sondern die Frauen, die Kinder haben, bemühen sich besonders, eben wie die Untersuchungen zeigen, um die Kontakte zu den Vätern und vermitteln den Kindern auch ein positives Bild. Aber selbstverständlich hängt das Bild, das Kinder von Männern entwickeln, von Vätern entwickeln, wesentlich von dem ab, welche Bilder die Mütter ihnen vermitteln.
Wenn wir noch das Kindeswohl betrachten, leiden solche Kinder dann vielleicht in der Schule auch unter Mobbing? Werden sie vielleicht ausgegrenzt, weil dann vielleicht zwei Frauen an den Elternabend kommen? Und wenn ja, wie könnte das verhindert werden?
Es wird von Gegnern der gleichgeschlechtlichen Familien oft eingewendet, es sei eben, könne ja sein, dass sich die Kinder eigentlich gut entwickeln in ihren Familien, aber von außerhalb müsse man doch mit Mobbing rechnen. Das ist eigentlich ein einleuchtendes Argument, aber es ist interessant, dass in der Praxis das nicht in dieser Art zu beobachten ist. Das liegt, denke ich, nicht daran, dass lesbische Frauen und eben die schwulen Männer, die solche Familien führen, besonders begnadete Erzieherinnen oder Erzieher wären. Aber es ist so, dass sie wissen um die Besonderheit ihrer Familienform und dass sie darum sensibel sind und die Kontakte zu Kindergarten, Schule, anderen Eltern sorgfältig einfädeln und dass sie sich sehr genau auch nach dem richten, was ihre Kinder möchten. Also zum Beispiel, wenn die Kinder in einer bestimmten Entwicklungsphase, und das kann sich ja auch ändern, dass die Kinder dann sagen, ich möchte nicht, dass ihr beiden Mütter zur Elternversammlung kommt, dass die Mütter das respektieren, mit den Kindern zwar besprechen, aber sagen, okay, wir machen das so, wie ihr das möchtet. Das heißt ja nicht, dass nicht in einem Jahr oder zwei Jahren das wieder möglich wäre. Also es heißt, es braucht schon ein sensibles Umgehen mit den Kindern und das Wissen darum, wir müssen unsere Familiensituation so quasi gut verkaufen nach außen. Aber das gelingt eben den meisten Familien mit gleichgeschlechtlichen Partnerinnen sehr gut. Es ist noch etwas dazu zu sagen, dass es darum auch sehr darauf ankommt, dass diese Paare und Familien auf unvoreingenommene Fachleute stoßen. Es ist bekannt, dass manche Regenbogenfamilien den Schritt, wenn sie irgendwelche Beratung brauchen, zu Fachpersonen scheuen, weil sie leider zu Recht zum Teil wissen, wenn sie dorthin kommen, wird das Erste sein, aha, das ist eine Regenbogenfamilie, dann ist ja klar, woher die Probleme kommen. Das ist ganz gleich gewesen oder immer noch zum Teil bei allen Elternfamilien, die auch dann sofort mit dem Vorurteil konfrontiert sind. Ah ja, das sind allen Elternfamilien, klar, daher kommen die Probleme. Also wenn diese Familien auch mal Probleme haben oder Beratung brauchen, müssten sie eben unvoreingenommene und sehr gut informierte Fachleute haben.
Gerne kann man die Gegner von homosexuellen Paaren und Kindern auch mit der Prognose, dass viele dieser Kinder selber schwul oder lesbisch werden könnten, dass ihnen tagtäglich vorgelebt wird. Was sagen Sie dazu?
Es ist eines der schlimmsten, aber ich denke auch entlarvendsten Argumente, Gegenargumente, wenn es heißt, ja, um Gottes Willen, diese Kinder könnten ja am Ende selber lesbisch oder schwul werden. Das eine ist insofern entlarvend, diejenigen äußern sich damit einer Art, die erkennen lässt, es sind absolute Gegner von Homosexualität. Ich sage jetzt extra die männliche Form Gegner, denn die Homophobie, die Homosexualitätsfeindlichkeit ist unter Männern wesentlich stärker verbreitet als unter Frauen. Das beweisen alle Untersuchungen, die wir haben. Man könnte sagen, es ist ja vollkommen egal, ja, dann werden die Kinder halt mehr lesbisch oder schwul. Aber das ist ja genau in dieser Frage thematisiert. Das sollte nicht passieren, aber man kann diese Gegner getrost beruhigen. Die Kinder werden nicht mehr lesbisch oder schwul als andere Kinder, denn sexuelle Orientierungen werden nicht erworben durch das Bild, das jemand um sich herum erlebt, sondern die sind, wir wissen nicht genau wie, aber ein Stück weit genetisch angelegt und ein Stück weit entwickeln die sich unabhängig von dem, ob Kinder nun hetero- oder homosexuelle Eltern erleben, sonst dürfte es ja in heterosexuellen Familien keine homosexuellen Kinder geben. Wenn man sich fragt, was eigentlich die Hintergründe dieser ganzen Vorurteile und Ausgrenzungen sind, dann denke ich, ist einmal zu berücksichtigen, dass es vor allem Männer sind, die diese Kritik äußern. Von Frauen kommt die viel weniger und dem entspricht, dass bei Männern Homophobie, homosexualitätsfeindliche Haltungen wesentlich häufiger sind als bei Frauen. Und da fragt sich auch, warum ist das so? Es gibt dafür verschiedene Gründe. Das eine, durch die gleichgeschlechtliche Partnerschaft und Familie werden ja traditionelle Männerrollen ziemlich in Frage gestellt. So klischeehaft das klingt, nach wie vor machen Männer ihre Machtposition, ihre Privilegien in der Regel fest am Geschlecht. Das geht natürlich nicht, wenn zwei Frauen da sind. Die können nicht sagen, ich habe das Sagen, weil ich die erste Frau oder die zweite Frau bin. Bei Männern das Gleiche. Und das ist so eine erhebliche Infragestellung dieser traditionellen Rollen. Und ich habe den Eindruck, es ist etwas vom Schlimmsten, dass Männer, heterosexuelle Männer, den Eindruck bekommen müssen, es geht auch ohne uns. Es ist einfach ein Affront offensichtlich, dass es auch ohne die Väter geht und darum diese heftigen Gegenbewegungen gegen die Regenbogenfamilien.
Zum Schluss lassen wir jemanden erzählen, der selber erlebt hat, wie es ist, wenn der Vater homosexuell ist. Die 25-jährige Franziska von Weinfelden. Sie ist als Baby adoptiert worden und zusammen mit ihrer Schwester in einer traditionellen Familie aufgewachsen. Wo sie 8 war, haben sich ihre Eltern plötzlich getrennt. Der Grund? Ihr Vater hat sich in einen Mann verliebt. Und Franziska ist zu einem sogenannten Regenbogenkind geworden.
Ich habe erfahren, dass mein Papi homosexuell ist, wo ich mit meiner Mutter und meiner Schwester nach der Scheidung von meinen Eltern in der ersten Nacht in der neuen Wohnung übernachtet habe, wo dann meine Schwester nicht können schlafen und ich gehört habe, wie meine Mami ins Zimmer kommt und mit ihr schwätzt. Und ich habe mich schlafend gestellt und habe dort mitbekommen, wie meine Mami zu meiner Schwester sagt, es ist jetzt so, der Papi hat sich verliebt und es ist ein Mann und nicht eine Frau, wie wir uns gewünscht haben oder wie wir die ganze Zeit gefragt haben, welche ist es denn und ist es die, ist es dieselbe und ja, es ist jetzt einfach so, der Papi ist schwul. Für mich ist das nicht, also schon überraschend gewesen, ein Stück weit, einfach halt, weil es eine neue Situation ist, weil ich mir das nicht gedacht habe. Aber es ist nicht schlimm gewesen. Ich bin nicht schockiert gewesen oder ich habe es überhaupt nicht als schlimm empfunden. Und wir haben dann auch ganz normal können darüber schwätzen. Also es ist halt dann einfach so gewesen. Für die Mami ist es auch schlimm gewesen. Sie hat sehr darunter gelitten, weil es halt etwas ist, wo sie nichts hätte können dagegen machen oder nicht hätte können kämpfen drum. Und also ihre Welt ist zusammengebrochen und das ist schlimm gewesen für uns. In der Schule und bei meinen Freunden, wenn ich das erzählt habe, ist es bei den einen, ja, ist es auch neu gewesen. Wir sind auf dem Land aufgewachsen und viele sind halt mit dem noch nie konfrontiert worden. Und für die ist es recht speziell gewesen. Und die haben dann auch gefunden, was, schwul und da. Und ja, wie geht denn da? Und ja, halt speziell. Und andere haben gefunden, ja klar, wieso auch nicht, ist halt so. Es war mehr das, dass ich ein bisschen sensibel darauf reagiert habe, wenn es auf dem Pausenplatz geheissen hat, hey, du Schwule, oder halt Schwulenwitze erzählt worden sind, dann habe ich die persönlich genommen und habe mich darüber aufgeregt und mich persönlich betroffen gefühlt und das Gefühl gehabt, ich müsse mich jetzt rechtfertigen für die Schwulen und einsetzen. Und wenn ich einen Freund hatte und ihm das erzählt habe, dann war es vielfach so gewesen, dass sie gefunden haben, ja, okay, schwul, aber kennenlernen, weil ich denke, in dem Alter, so in der Pubertät, ist es auch noch speziell, gerade bei jungen Männern, die ja, mit ein paar Schwulen konfrontiert werden, die finden das eher so ein bisschen, nein, weh, wenn man nicht. Also ich bin bei der Mutter aufgewachsen und ihrem neuen Freund. Ich habe dann bei ihnen gewohnt, am Anfang noch mit meiner Schwester, aber Seb hat nicht so funktioniert und sie ist dann zu meinem Vater gezogen. Und er hat ganz bewusst hat er mit ihr allein gewohnt und ist dann erst, wo sie aus der Schule rausgekommen ist, ist er mit seinem Partner zusammengezogen, mit ihr am Anfang noch. Mein Vater war recht lang mit seinem Partner schon zusammen gewesen und sie haben zusammen gewohnt und haben vorgehabt, um zusammen ein Haus zu bauen. Und auf das aber haben sie sich dann registrieren lassen oder eine eingetragene Partnerschaft gemacht. Ich habe es super gefunden. Es war ja, für uns voraussehbar gewesen. Wir haben mit ihm ein super Verhältnis und ich mag ihn wirklich gut, er ist ein super Typ und mag es ihnen gönnen. Also wir sind auch dabei gewesen, meine Schwester und ich und mein Vater und sein Freund. Wir sind die Einzigen gewesen an dem Tag und es war wirklich schön gewesen. Das Verhältnis zu meinem Vater war eigentlich schon immer gut gewesen. Ich bin nie böse auf ihn oder habe gefunden, oh nein, muss er jetzt schwul sein? Also das Einzige, wo mich einmal gestört hat, wenn ich von Eltern, von Kollegen oder also sind meistens die Eltern gewesen, von denen, die halt so reagiert haben, die gefragt haben, ah, dein Papi habe ich in der Zeitung gesehen. Und irgendwie im Zusammenhang mit Schwulen oder Lesben oder so einem schwul-lesbischen Anlass. Und wie ist denn das? Ist denn der wirklich schwul? Und Seb hat mich gestört, aber nicht, ja, Seb ist vielleicht mehr unser Name, wo halt nicht so gängig ist, wo dann uns gerade verbunden hat. Aber sonst hatte ich kein Problem mit ihm. Die ganze Geschichte, die ich erlebt habe, mit dem Papi, der schwul geworden ist, mit der ganzen Trennung und allem, hat auf mich jetzt nicht negativ gewirkt oder mich negativ beeinflusst, sondern eher gezwungen, zum offener werden und zum toleranter sein. Und ich schaue die Leute zuerst an und urteile nachher, egal was für eine Geschichte zu dem Mensch gehört oder was das erlebt oder ja.
Regenbogenfamilien, wenn Homosexuelle eine Familie gründen. Das war ein Doppelpunkt von der Christine Schultes. Bilder von den Regenbogenfamilienmitgliedern in dieser Sendung und zusätzlich noch ein Interview mit der deutschen Soziologin und Regenbogenfamilienforscherin Marina Rupp finden Sie auf unserer Internetseite drs1.ch.
Z Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.